16 Uhr. Radio Free FM präsentiert die Plattform. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen, ihr macht eine besondere Veranstaltung, vielleicht auch zu einem besonderen Anlass, ihr findet, dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interesse? Mitmachen auf www.freefm.de oder anrufen Ulm 938 6284. Stichwort Plattform.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Nachdem wir zurzeit einen starken Fokus auf die anstehenden Bundestagswahlen gelegt haben und uns in der kommenden Woche noch weiterhin widmen werden, machen wir heute mal einen Ausfallschritt und wenden uns einem Thema zu, das in den letzten Wochen ebenfalls schon mal Thema war, und zwar mit der Stiftung der HFG Ulm. Diese stand nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tradition der wichtigsten Designströmung der Neuzeit, nämlich dem Bauhaus. Nach der Schließung des historischen Bauhauses in Dessau am 30. September 1932 vergingen 44 Jahre, bis das Bauhausgebäude von Walter Gropius wieder im Geiste seines ursprünglichen Zweckes genutzt wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum des Hauses hatte die DDR-Regierung das Haus denkmalgerecht rekonstruieren lassen und ein wissenschaftlich-kulturelles Zentrum gegründet. Mit der deutschen Einheit schien für einige Jahre völlig offen, wie es in Dessau weitergeht. Sollte. Am 9. Februar 1994 gründeten die Bundesregierung, das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Dessau schließlich die Stiftung Bauhaus Dessau. Die neue Institution wurde in die Liste der kulturellen Leuchttürme in den neuen Bundesländern aufgenommen und galt fortan als gesamtstaatlich bedeutsam. Schweres Wort. Der Stiftung wurde aufgetragen, Anführungszeichen, das Erbe des historischen Bauhauses zu bewahren sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu vermitteln und angesichts der Ideen und Ansätze des historischen Bauhauses Beiträge zu den Problemen der Gestaltung der heutigen Lebensumwelt zu leisten. Wie sich diese Aufgabe umsetzen lässt, ist eine der Fragen, die wir unserem heutigen Gast, dem Berliner Publizisten und Architekten Professor Philipp Oswald, stellen möchten. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Oswald.
Hallo.
Schön, dass Sie den Weg gefunden haben. Was hat Sie denn nach Ulm verschlagen, die Tage?
Naja, ich hatte diese Einladung zum Vortrag. Herr Borsch, der ja neulich bei Ihnen, glaube ich, auch im Gespräch war, kam nach Dessau und hat mich eingeladen. Und ich habe schon, muss ich sagen, eine gewisse Affinität zur Hochschule für Gestaltung hier in Ulm. Ich habe Herrn Eicher, als er noch lebte, ein paar Mal getroffen, war auch zweimal in Rotis und habe auch mit dem einen oder anderen Ex-Ulmer zu tun gehabt in meiner früheren Zeit.
Das heißt also, die Bekanntschaft zur HFG ist da, die Freude, also die Anziehungskraft sicher auch. Also Bauhaus und HFG ist ja nun, wie ich bereits erwähnt, nicht gerade weit auseinander, sondern eine logische Schlussfolgerung. Sie werden morgen einen Vortrag halten drüben im Stadthaus. Sie sind eingeladen von der HFG worden. Dieser Vortrag ist überschrieben mit HFG Ulm, was tun mit dem Erbe? Da möchten wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Was mich jetzt als allererstes mal interessieren würde, was hat Sie qualifiziert zum Leiter der Stiftung Bauhaus zu werden?
Ja, das kann ich natürlich nicht so ganz beantworten. Das müssten Sie dann die Leute befragen, die das entschieden haben. Gut, ich habe natürlich meine eigene Sicht darauf. Ich bin ja eigentlich weder ein richtiger Architekt noch ein richtiger Theoretiker, so ein bisschen dazwischen, obwohl ich ursprünglich Architektur studiert hatte, um in die Praxis zu gehen, Häuser zu bauen. Dazu ist es dann aber nie gekommen. Und offensichtlich ist das, was so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen war und auch ist, passe ganz gut auf das, was da zu tun ist, weil es ist eine Stiftung, die doch sehr unterschiedliche Aufgaben hat und die gleichermaßen irgendwie ja anzugehen ist, erfordert schon irgendwie etwas anderes als einen normalen Berufsweg.
Sie sagten, Sie haben dann nie letztendlich als Architekt gearbeitet. Sie haben Architektur studiert und Publizistik wahrscheinlich in dem Fall auch noch irgendwie.
Ne, ich kann es kurz erzählen. Ich habe angefangen, Architektur zu studieren und in Berlin, da bin ich auch zum Studium hingegangen aus Frankfurt-Main und also West-Berlin korrekterweise, und die Hochschule war nicht sonderlich gut, und nach dem Vordiplom wusste ich eigentlich nicht so recht, was ich machen sollte, und war etwas hochschulmüde eigentlich, und habe dann angefangen, es ergab sich fast zufällig, bei einer Architekturzeitschrift zu arbeiten, Arch Plus. Und da kam dann so ein bisschen von dem, was ich wollte und was dieses Berufsfeld bietet, also etwas zusammen, aber eigentlich über das theoretische Arbeiten. Mhm. Da habe ich überhaupt überlegt, machst du einen Abschluss, war mir gar nicht so sicher. Dann hat sich das davon da entwickelt. Aber insofern habe ich nicht Publizistik studiert, sondern einfach Architektur studiert, aber eben halt auch eine lange Schleife dann eher eben halt im Publizieren gezogen und auch dann eigentlich seitdem immer auch geschrieben und recherchiert und so.
Das tun Sie auch heute noch. Also, oder ist jetzt diese Leitung der Stiftung Bauhaus ein Vollzeitjob oder ist das etwas, was man so halb noch irgendwie machen kann?
Nein, das ist ein absoluter Vollzeitjob. Okay. Das sind über 60 Mitarbeiter. Dann ist auch momentan eine internationale Bauausstellung zu ihrem Abschluss zu bringen. Es sind eigentlich mindestens 2 Jobs. Nein, alles andere habe ich eingestellt, auch die Hochschultätigkeit und was aber natürlich auch der Job erfordert, schreiben. Und dann gibt es noch mein kleines Schlosshobby, da wird dann auch ab und an was geschrieben. Also schreibe ich dann was, das passiert dann schon. Aber das ist wirklich dann eine ganz kleine Menge an Zeit, die dafür übrig bleiben.
Und sind Sie dann über Ihre Beschäftigung als Publizist bei dem Architekturmagazin auch schon hin und wieder dann über das Thema Bauhaus gestoßen oder mit Leuten der Stiftung oder mit der zukünftigen Stiftung, muss man ja sagen, das war ja dann wahrscheinlich noch in der Zeit, als die noch nicht gab.
Nee, schon, war so die erste,
wie waren die Berührungspunkte, wie kam es dazu? Ich meine, die sind ja nicht irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen und alle haben gesagt, super, den machen wir jetzt zu unserem Leiter, sondern muss ja irgendwo eine Vorgeschichte gewesen sein.
Ja, wobei ist es tatsächlich so, dass ich bin nicht so der Bauhausforscher, dann müsste ich ja auch Kunstwissenschaftler sein und das würde halt wiederum nicht passen. Es gab durchaus eine sehr gute Kunstwissenschaftlerin, die sich auch auf die Stelle beworben hat, die wirklich in der Bauhausforschung sehr avanciert ist, auch die Genderforschung, also die Rolle der Frauen und so weiter, interessant beleuchtet hat, aber was soll eine Kunstwissenschaftlerin zum Beispiel machen, um eine internationale Bauausstellung zu leiten? Das ist natürlich irgendwie schwierig. Mhm. Nein, es gibt den ersten Berührungspunkt, den ich mit dem Bauhaus und der HFG Ulm so richtig hatte, war eigentlich ein Studentenstreik, muss genau zu sagen, 89. Weil, wie gesagt, die Uni war nicht sonderlich gut und überzeugend. Wir haben also ein halbes Jahr, ein ganzes Semester gestreikt. Und dann war ich mit Freunden zusammen und gesagt, okay, jetzt wollen wir aber irgendwie wissen, wie könnte man es anders machen? Und haben ein Symposium organisiert, Architekturlehre. Und ein Tag war halt getitelt Bauhaus Ulm und heute. Also sagen, was können wir aus dieser Reformtradition lernen? Mhm. Und dazu hatten wir dann halt auch Claude Schneid eingeladen, einen alten Ulmer, der über Hannes Meyer publiziert hat, also eigentlich das Buch zu Hannes Meyer in den 60er Jahren herausgegeben haben, und Bernd Meurer als auch einen ehemaligen Ulmer Lehrer, und Grazioli, der in Berlin an der UdK, damaligen HDK lernte, auch ein Student der HFG war. Also da war das erste Mal so, dass ich mich damit befasst habe, die Leute kennengelernt hat, auch bestimmte Texte gelesen habe, und es ging dann eigentlich weiter, aber das war eigentlich dann immer natürlich mehr HFG Ulm als Bauhaus, weil natürlich die Ulm-Geschichte natürlich noch nicht so lange zurück ist und dann man eher auch die Chance hat, jemanden zu treffen, der damit zu tun hat, und eben halt dann über die Archbus Ottel Eicher kennengelernt und mal Maldonado in Mailand besucht und solche Sachen. Also das kam dann aber eigentlich dann in zweiter Linie durch die Zeitschrifttätigkeit.
Sie sagten Ottel Eicher kennengelernt, also Sie sagten auch vorher bereits, dass Sie sich begegnet sind, dass Sie ihn auch besucht haben. Über was spricht man mit Ottel Eicher?
Na, es gab 2 Punkte. Also es war so, dass, also als ich bei der Zeitung anfing, ist eine enge Kontakt schon zu Ottel Eicher gab, und Ottel Eicher wollte eigentlich, die Eich Plus ist ja so eine durchaus so ein bisschen freier Vogel ohne großen Verlag, eine Gründung von 68, und Ottel Eicher war sehr unzufrieden über die Publizistik im Designbereich und dachte sozusagen mit der Zeitschrift eine Designzeitschrift zu machen, also eine Ausgabe im Jahr, und hatte dann irgendwie auch die ERCO und FSB dafür gewonnen, das finanziell auch zu unterstützen, aber er starb ja dann durch diesen Unfall in diesem Prozess der Entwicklung dessen. Und ich bin ihn auch einmal besuchen gegangen, tatsächlich auch während des Streikes, um ihn für dieses Symposium zu gewinnen. Er hat dann auch angefangen, da was vorzubereiten, aber er hat den Termin dann doch nicht wahrnehmen können. So, aber das waren so die ganz konkreten Punkte. Und insofern war ich dann einmal eben halt wegen dieses Symposiums und einmal wegen der Zeitschrift in Ulm gewesen, und man hat sie auch in Berlin getroffen, und er hat ja dann auch ein Design für die Zeitschrift gemacht, was auch jetzt viele Jahre dann benutzt worden ist.
So viel jetzt mal zur Vergangenheit von Ihnen. Ich würde sagen, jetzt machen wir ein bisschen Musik und danach würde mich mal interessieren, wie denn so Ihr Tag heute aussieht. Die Plattform auf Radio Free FM an diesem etwas leicht verregneten Tag, fast schon trüb, kann man sagen. Aber nicht so trüb ist eigentlich unser Thema, auch wenn es weit in der Vergangenheit liegt. Wir widmen uns heute ganz dem Bauhaus und wir haben einen Gast hier, der sich derzeit 24 Stunden am Tag quasi, wenn ich das so verstehe, Herrn Oswald, den Leiter der Stiftung Bauhaus. Herr Oswald, wie sieht denn so ein Tag als Leiter der Stiftung aus? Was sind denn so Ihre Aufgaben eigentlich?
Nee, es ist sehr unterschiedlich. Die Stiftung ist relativ groß. Ich sagte es ja schon, über 60 Mitarbeiter und sie hat auch sehr unterschiedliche Abteilungen. Also es gibt natürlich erstmal sowas, jede so eine Organisation hat, es gibt natürlich eine Verwaltungsabteilung und auch eine Presse- und Kommunikationsabteilung. Aber dann gibt es eine Sammlung, es gibt eine Werkstatt und es gibt eine Akademie. Und die Sammlung ist für das historische Erbe zuständig, die Werkstatt macht aktuelle Planung und die Akademie macht Ausbildung. Und dann gibt es noch eine Bühne als Veranstaltungsort und dann gibt es 100.000 Besucher, die als Touristen zu uns kommen und irgendwie bedient werden müssen. Und dann gibt es Bauvorhaben und alles Mögliche mehr. Und da können Sie sich vorstellen, es ist wirklich ein sehr bunter, heterogener Blumenstrauß an Dingen, mit denen man da tagtäglich befasst ist. Und es ist manchmal so wie beim, es tut mir fast so ein bisschen leid, ich bin eigentlich nicht jemand, der sich keine Rahmen macht, aber es ist dann irgendwie wie beim Zahnarzt, dass dann ich irgendwie im Halbstundentakt dann irgendwelche Besprechungen habe und ja. Aber auch viel rumfahre und es ist zum Teil auch sehr politisch. Also wir haben momentan auch noch die internationale Bauausstellung, aber auch andere Fragen sind politisch und manchmal, sage ich auch immer so ein bisschen spaßeshalber, muss ich dann so agieren wie so ein UN-Sonderbotschafter im Gazastreifen. Also das ist auch einige der Tätigkeit. Das politisch macht mir Spaß, wenn es dann irgendwie die Partner zu schwierig werden, dann ist man da auch manchmal etwas genervt.
Das kann ich mir bestens vorstellen. Wir sind hier beim Freien Radio. Die Stiftung, wie setzt sich die Stiftung eigentlich genau zusammen? Also woher kam das Geld?
Ja, Sie haben ja eingangs gesagt, es gab ja die Vorgeschichte der DDR-Institution und dann 94. Finanzieren tut sie sich im Wesentlichen von Bund und Land, die sich das halbe teilen. Mhm. Die Stadt gibt 5% dazu und sie hat das Gebäude dazu gegeben. Das war städtisches Eigentum. Sie müssen dazu wissen, Dessau ist noch mal ein bisschen kleiner als Ulm. Inzwischen nur noch 60.000 Einwohner, es war mal so groß wie Ulm, hat halt stark abgenommen und ist auch natürlich, wie viele ostdeutsche Städte, auch wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt. Das heißt, die Stadt hat nicht so viele finanzielle Bewegungsräume.
Das heißt, Sie sind schon auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Stiftung wohl arbeitet und auch selber ein bisschen Erträge mitbringt und so. Also von mir aus über Eintrittsgelder, Veranstaltungen, was auch immer dafür möglich ist.
Ja, da sind wir verpflichtet, das wollen wir auch ein bisschen ausbauen, aber das sagen ja überwiegende Teil sind diese Zuschüsse halt von Bund und Land. Ja, und der ist halt, können Sie sich ja vorstellen, bei über 60 Mitarbeitern ist es schon ordentlich. Aber es geht auch praktisch, die Ausgaben sind zählen auch das Budget auf. Also es gibt wenig freies Geld, wo man dann andere Sachen mitmachen kann, aber ein bisschen auch schon.
Ich war noch nie in Dessau. Wie darf ich mir denn die wenn ich jetzt als Besucher komme, ich möchte jetzt das Bauhaus erleben, das Originalbauhaus, ja, das hier in Dessau steht. Was erwartet mich da?
Naja, das ist, also sagen, wenn Sie mit der Bahn, ich bin Bahnfahrer, also wenn Sie mit der Bahn kommen, es steht relativ nah am Bahnhof. Das ist damals auf dem freien Feld entstanden. Dann hat man so in den 30er Jahren Wohnungsbau darum gemacht. Also sagen, da ist Wohnungsbau, der drumherum. Der ist später entstanden als das Bauhaus, sieht aber irgendwie traditioneller aus. Das ist so eine ganz lustige Spannung. Das ist jetzt auch wieder frisch saniert worden. Das sieht so ganz proper aus. Also ich liebe das Haus. Ich finde Krupp jetzt nicht den besten Architekten, aber das Haus ist doch schon ist ein besonderes Gebäude. Und man kann, das ist, also sagen, in Dessau stehen ja sehr viele Bauhausbauten. Also das sagen, das ist ja auch das Besondere. Und da gibt es nicht nur das Bauhausgebäude, es gibt das Kornhaus als ein Restaurant an der Elbe und es gibt die Meisterhäuser und es gibt die Siedlung Törten und das Arbeitsamt. Also da gibt es einiges anzugucken. Und eigentlich bei all den Dingen ist es so, und das finde ich auch ganz angenehm, die sind auch in der alltäglichen Benutzung. Das ist jetzt nicht alles Museum, sondern im Bauhaus, da arbeiten wir, da ist auch die Hochschule Anhalt, hat ein paar Räume. Also das ist manchmal so ein bisschen komisch, wenn man da arbeitet und dann die Touristen da durchmarschieren in ihren Gruppen. Aber an sich ist es ganz angenehm, dass es halt nicht so völlig konserviert ist hier, wir sind ein Museum und das ist halt alles ganz ehrwürdig, sondern es ist halt auch ein Arbeitsort, der auch seine Bedürfnisse hat und so. Und ich finde auch irgendwie so, ich habe mir auch ins Arbeitszimmer so eine, von meiner Frau so eine afrikanische Skulptur gestellt, das muss ja auch nicht jetzt alles Bauhäuslern, das geht einem dann auch auf die Nerven. Also so, aber das ist eigentlich, das kriegt man als Besucher mit. Bislang hat man sich ein bisschen wenig so um die Touristen gekümmert, insofern da möchte ich viel dran arbeiten, weil ich das doch irgendwie gut finde, dass die Leute zu uns kommen und irgendwas lernen wollen und mitkriegen wollen. Und da wollen wir uns jetzt in Zukunft etwas auch konzeptioneller drum kümmern, wie man so sagt.
Das heißt, im Moment sehe ich das Haus und Sie sagen, Führungen finden statt? Oder
ja,
man wird geführt, also man geht nicht alleine durch, sondern man wird geführt?
Ja, wir haben, also wir machen mehrere tausend Führungen im Jahr in 8 Sprachen, also wir können auch auf Japanisch und dergleichen bei uns geführt werden. Und es gibt schon eine Ausstellung, also das, es gibt eine kleine Dauerausstellung, die ist recht klein, 200-300 Quadratmeter. Und es gibt eine Wechselausstellungsebene, wo wir momentan eine Filmausstellung haben. Wir haben aber an sich die zweitgrößte Bauhaussammlung, also deutlich weniger als das Bauhausarchiv, aber dann doch sehr umfänglich. Und eines meiner Ziele ist jetzt dafür, Möglichkeiten zu schaffen, dass wir da mehr von zeigen können.
Okay. Sie haben gerade ein Stichwort gegeben, Bauhausarchiv. Da gibt es ja noch andere Häuser. Und da habe ich nachher dazu eine Frage. Jetzt auf jeden Fall hören wir ein bisschen Musik. Und ich glaube, das ist ganz passend. Das sind nämlich die einstürzenden Neubauten. Und die stellen eine Behauptung auf. Und die gilt doch, glaube ich, für Sie auch irgendwo. Es ist nämlich alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, die einstürzenden Neubauten. Eingestürzt sind die Neubauten, die das Bauhaus gebaut hat im Anfang des 20. Jahrhunderts, bis jetzt noch nicht. Ich weiß es, ich nehme es zumindest mal noch nicht an. Auf jeden Fall, eines steht auf jeden Fall, das ist nämlich das Bauhaus in Dessau und den Herrn Oswald, der dieses Haus leitet und die dazugehörige Stiftung, der sitzt mir heute gegenüber. Zuletzt haben wir ein Stichwort gekriegt, das war dieses Bauhausarchiv. Ich war vergangenes Jahr in Berlin und habe mir eine sehr tolle Ausstellung angeschaut im Bauhausarchiv in Berlin. Und ich habe mich damals gefragt, warum gibt's denn eins in Dessau und eins in Berlin? Warum ist das so, Herr Oswald?
Naja, das ist eigentlich fast wie mit der HFG Ulm. Es ist deutsche Teilungsgeschichte, der Kalte Krieg. Das war Gropius, der Anfang der 60er Jahre dieses Archiv begründen wollte. Das war zuerst in Darmstadt, aber die Darmstädter haben dann nicht das Geld aufgebracht oder für den Neubau, der geplant war. Und daraufhin kam das dann nach Berlin, weil die Stadt Berlin, das Land Berlin, eben halt das dann finanziert hat. Mhm. Stimmt auch mit Bundesunterstützung, denke ich mal. Es war auch ein Versuch von Gropius sozusagen, auch seine Sichtweise natürlich auf das Erbe etwas zu festigen. Und seitdem gibt es das Bauhausarchiv und es hat dann halt auch auch über die Wände hinaus fortbestanden. Sie haben die größte Sammlung des Bauhauses. Das Bauhausarchiv ist aber nicht das einzigste neben Dessau. Es gibt genauso in Weimar ein kleines Museum, die aber auch erweitern wollen. Und wir haben auch zu dritt, die drei Häuser kooperieren durchaus. Wir haben jetzt zurzeit eine gemeinsame Ausstellung im Martin Gropius Baumodell Bauhaus. Die größte Bauhausausstellung, die es bislang gab, mehr oder minder.
Und zwischen Ihnen drei, ist das ein Spannungsfeld oder ist das eine Freundschaft?
Naja, es gibt gemeinsame Geschichten, wie halt jetzt diese große Ausstellung. Und es gibt so unter den Mitarbeitern, was jetzt irgendwie Austausch von Archivalien und Informationen und so weiter betrifft, da gibt es eigentlich schon seit langem eine Zusammenarbeit. Das Bauhausarchiv hatte auch, das war ganz witzig eigentlich, 88 in Dessau ausgestellt, also noch während der Teilung. Also auch das gab es. Mhm. Aber es gibt schon, das kann man sich ja auch vorstellen, auch durchaus mal konkurrierende Situationen.
Mhm. Ja, das. Sie sagten jetzt vorhin, ich glaube, das Bauhaus in Dessau hat die zweitgrößte Sammlung. Das heißt, Berlin ist die größte, oder?
So.
Ist
es.
Kommen Sie da heute überhaupt noch an Exponate ran oder ist das irgendwie alles verräumt? Oder wie, wenn Sie jetzt sagen, wir möchten in mehr Richtung Ausstellung gehen, wir möchten reden, mehr Richtung Publikum, dann plündert man natürlich erstmal sein eigenes Archiv, schaut da mal rein, was ist drin. Und dann gibt es aber vielleicht das eine oder andere Wunschobjekt, das steht jetzt vielleicht in Berlin, die wollen das gerade nicht hergeben, weil das da ganz hübsch reinpasst. Und haben Sie jetzt irgendwie Möglichkeit, noch an andere Dinge ranzukommen?
Das erstaunt immer die, sagen die Leute, die sich damit nicht befassen. Das gibt es ohne Ende eigentlich, muss man sagen. Also wir haben übrigens 25.000 Objekte.
Okay, da kann,
schon
man,
eine ganze, kann man schon einiges machen mit. Ich weiß jetzt nicht, wie gezählt werden. Manchmal fängt man ja an, jeden Deckel von der Grafikkanne extra zu zählen. Aber ich hoffe, dass es also jetzt da nicht so erfolgt ist. Aber es gibt, wir haben gerade eine fulminante Fotosammlung angeboten bekommen. Das Problem ist einfach nur, hat man die Etats? Also wir haben praktisch keinen Ankaufsetat, das ist die Schwierigkeit. Die Sachen sind ja manchmal nicht gerade billig. Aber es gibt vieles zu kaufen und es gibt auch noch viele Nachlässe bei den Angehörigen. Also die sind ja fast alle Bauhäuser tot. Es gibt aber noch welche, die leben. Auch das gibt es. Und es gibt auch immer wieder Nachlässe. Also wir kriegen jetzt auch gerade wieder einen Teillass, einen Nachlass. Und das ist, also insofern ist es auch nicht immer nur eine Frage des Kaufens. Manchmal sind es auch symbolische Preise. Manchmal bekommt man es geschenkt.
Und das ist querbeet, was da bei ihm im Archiv steht. Das ist Kunst, das ist Design.
Das natürlich, klar. Es ist sozusagen, wir fokussieren die Dessauer Phase. Also es gibt ja die Phase von 19 bis 24 in Weimar. Es gibt diese kurze Berliner Nachgeschichte von einem halben Jahr, das aber kann man schon fast der Dessauer Phase zuschlagen. Und da sammeln wir alles natürlich, was wir irgendwie kriegen können und uns leisten können. Es geht natürlich auch nicht nur um dieses Kunstgut. Es geht auch um natürlich also Nachlässe, also Briefverkehr, was weiß ich, also nicht nur die gestalterischen Dinge. Und es gibt auch bei uns eine Bauforschung, da geht es auch sagen um die Beforschung der Bauten, da werden halt dann auch Bauteile ausgebaut und auch archiviert und solche Sachen. Man guckt sich die Farben an, die Materialien, die Konstruktionen. Also insofern hat man diese drei Bereiche. Es gibt eigentlich sogar noch einen vierten Bereich, das ist auch die Archivierung der aktuellen Arbeit, das kommt dann auch dazu. Aber das ist jetzt nicht in dieser Sammlung, die ich genannt habe.
Das Archivieren der aktuellen Arbeit heißt...
Naja, ich hatte eingangs gesagt, wir haben zum Beispiel eine Akademie, wir haben eine Werkstatt, also wir machen Bildungsarbeit, einen Postgraduiertenkolleg und da entstehen natürlich auch Sachen, die zu archivieren sind.
Okay, also jetzt, da wird immer noch oder wieder gearbeitet, so muss man ja sagen, nach langer Pause. Sind da Bestrebungen, die in ferner Zukunft irgendwann, die so ähnlich sind wie jetzt vielleicht hier an der HFG, dass man sagt, man möchte Dessau wieder ein Stück weit zu einem Punkt machen, an dem modernes Design oder also Designgeschichte auch jetzt weiter geflochten wird? Oder eignet sich die Stadt da nicht unbedingt dafür?
Ich weiß nicht, der Punkt, ob sich die Stadt eignet. Ich denke, also ich kenne jetzt diese Ulmer Geschichte nicht so genau. In Dessau es gibt vielfältige Erwartungen an die Stiftung, ganz unterschiedlicher Art. Und es gibt auch das Drängen des Landes. Zum einen, dass wir mit der benachbarten Hochschule Anhalt zusammenarbeiten, aber auch, dass wir eben halt tatsächlich in Designproduktion einsteigen. Und ich muss Ihnen sagen, ich fände das eine Anmaßung. Ich glaube, das kann man einfach nicht. Man kann nicht dieses Erbe in dieser Weise antreten. Dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man stattdessen? Aber damit kann man nur scheitern. Die Designwelt, die Architekturwelt ist heute auch eine andere. Sie kriegen, das mag in Ulm vielleicht ein bisschen besser sein, aber ich glaube wahrscheinlich auch nicht so wesentlich unterschiedlich, die kriegen jetzt nicht die führenden Köpfe der heutigen Zeit auf Jahre in Dessau festgenagelt. Das kriegen sie nicht. Und ja, wer sind dann die Gestalter? Um wen geht's dann hier? Das sind Fragen. Also da funktioniert einfach die Welt heute anders, die Orte sind anders. Ich meine, Dessau war damals mitten in einer Hightech-Region, also die mitteldeutsche Industrieregion war wirklich so das Silicon Valley der 20er Jahre. Da gab es Flugzeugindustrie, Filmindustrie, Chemieindustrie. Das hatten sie sonst nirgendwo auf der Welt, ja. Und da war Dessau mittendrin. So, das ist natürlich alles weg. Die Stadt schrumpft. Das ist auch eine ganz andere Situation, aber auch natürlich die ganze Creative Industries sind heute ganz anders organisiert, als sie es damals waren und als sie es auch zu Ulmer Zeiten waren.
Ja, verstehe. Also diese Bestrebung wäre dann wahrscheinlich einfach auch aussichtslos. Also quasi zu sagen, künstlich, wir machen jetzt hier, das war angesprochen, Produktion.
Ja,
damit irgendwas passiert, so nach dem Motto, damit es
Das heißt immer vor und es gibt auch, sagen, es gibt zum Beispiel auch das Drängen der Stadt. Ja, wir wollen jetzt wieder eine Bauhausarchitektur haben. Die Stiftung ist ihm leider nachgekommen. Ich habe das jetzt irgendwie noch in letzter Sekunde zumindest das Label einkassiert. Ich habe gesagt, jetzt eine Mitarbeiterin der Stiftung hier eine Turnhalle designt. Das ist kein Hannes Meyer und kein Gropius. Wir können uns nur blamieren. Und da muss man auch einfach gewissen Ansprüchen einfach den Riegel vorschieben.
Und konsequent bleiben auch dann, ja. Das ist richtig. Wir sind mitten in der Plattform. Bauhaus ist heute unser Thema, beziehungsweise die Bauhaus-Stiftung. Und das war übrigens Chris Jagger. Chris Jagger, ja, das ist der kleine Bruder von Mick Jagger. Der macht nämlich auch Musik. Weiß fast niemand, dass es den gibt. Wir wissen es hier bei FreeFM. Allerdings war das ein Remix und im Remix klingt er dann doch noch einen Ticken besser. Es war Junkman. So, Herr Oswald ist bei mir heute zu Gast, weil er morgen auch einen Vortrag halten wird im Stadthaus. Das werden wir nachher noch kurz erwähnen, was da ist. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit, auch etwas über die Gegenwart natürlich gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wo sieht sich denn die, oder wohin geht die Bauhaus-Stiftung? Was sind die Zukunftsvisionen? Sie sind jetzt ein halbes Jahr im Amt, Sie sind quasi Frischfleisch, da hat man noch voll Power, da ist man noch voller Ideen, das ist auch gut so, deswegen ist es auch mal schön, wenn neue Leute kommen. Haben Sie für sich Pläne gemacht und gibt es Pläne von außen, die an Sie herangetreten worden sind? Da wollen wir hin.
Nein, ja, das mit von außen nicht so zum Glück. Also die Stiftung ist dann, also wir haben so einen Stiftungsrat, der ist auch politisch besetzt, aber in sich hat der Direktor dann doch für die 5 Jahre, auf die er berufen ist, dann doch ziemliche Gestaltungsfreiheit. Ja, es gibt ganz, also ich habe vorhin ja erzählt, es ist sehr vielfältig, was wir machen. Und insofern ist auch natürlich, gibt es ganz Ideen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eins ist erstmal so eine deutliche Veränderung des Stiftungsprofils, dass ich tatsächlich auf die Geschichte mehr Wert lege. Meine früheren Amtsvorgänger, auch alles Architekten, haben eigentlich das Bauhaus auch gerne genützt, sozusagen als Plattform und Planungsarbeit zu betreiben, in der Region oder auch international, und hatten nicht so ein starken Interesse jetzt, sich da in die Geschichte reinzufinden und die zu vermitteln und zu beforschen. Das ist für mich so ein bisschen anders. Ich hatte ja vorhin auch erzählt, auch also jetzt biografisch, wie was zum Beispiel auch diese Kontakte zu den Ulmern, das ist für mich doch auch wichtig, es war als Bezugspunkt und so. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Stiftung, die das ja auch in ihrem Auftrag hat, wie Sie anfangs erwähnten, dass das beherzter annimmt. Und das hat dann ganz unterschiedliche Dinge, dass man zum Beispiel auch wieder den auf die Bauhausfamilien zugeht, die noch Lebenden, ganz wenigen, und aber auch die eben halt die Angehörigen, dass ich sage, wir brauchen Ausstellungsflächen. Man kann jetzt, wenn man nach Dessau kommt, wunderbar die Architektur sehen, aber man fragt sich natürlich, was ist hier passiert, welche Leute haben hier gearbeitet, was ist hier entstanden, und dann können wir nur sehr wenig zeigen, und das ist natürlich nicht sinnvoll. Insofern versuche ich jetzt, was natürlich ein schwieriger Moment ist bei den allgemeinen Haushaltslagen, Geld aufzutreiben, damit wir uns da Räumlichkeiten schaffen können, auch für ganz schlichten touristischen Service. Also für die 100.000 Besucher, das sind dann auch Fahrradfahrer, und dann ist Dessau auch nicht, das Bauhaus in Dessau nicht alleine. Es gibt halt ganz unterschiedliche Sachen, der Moderne dort, es gibt das Kurt-Weil-Zentrum, also der Musiker. Es gibt für das Bauhaus sehr, sehr wichtig Junkers, den innovativen Industriellen, der eben halt zum Beispiel das Metallflugzeug erfunden hat, der auch Mitbegründer der Lufthansa war, ein genialer Pazifist, also ein genialer Erfinder und Pazifist, der dann von den Nazis enteignet worden ist, der also sozusagen auch ähnlich bedeutend eigentlich fast war. Und das ist halt so eine Landschaft der Moderne. Und das wollen wir auch in den nächsten Jahren aufarbeiten, in so einem größeren Projekt. So, das ist die historische Ebene, das ist das eine. Und dann ist der zweite Stiftungsauftrag ist ja, sagen, die Aktualisierung. Das ist nicht ganz so offensichtlich, was man tut. Wir haben die Werkstatt, die halt plant, und wir haben die Akademie, die unterrichtet, ein Postgraduiertenprogramm vor allem. Und da ist die Frage, was machen wir? Da habe ich noch ein Jahr Zeit. Ich lasse es jetzt erstmal noch mal ein Jahr laufen, weil auch bestimmte Projekte zum Abschluss kommen müssen. Und ich finde, die Stiftung sollte, also sie ist eine Bildungsinstitution letztendlich. Also das ist, was unser Auftrag ist. Ich denke, auch das Arbeiten mit den Touristen ist letztendlich Bildungsarbeit. Und wir sollten aber jene Bildungsangebote machen, die Hochschulen nicht machen. Wir sollten nicht zu einer Hochschule mutieren. Und dann müssen wir halt nach ganz unterschiedlichen Formen suchen, wie wir arbeiten wollen in der Bildung. Also vom also Stipendium, einem Artist in Residence, über vielleicht ein Fellow zu Sommerschulen, zu diesem postgraduierten Programm oder anderen Formaten. Das ist die eine Frage, in welchen Formaten wir das machen wollen oder sozusagen im Sinne von Hannes Meyer, die vertikale Brigade, also die Akademie geht in der Werkstatt auf, wir führen sozusagen Praxis und Bildung zusammen. Das würde ich eigentlich für sinnvoll halten. Und das andere, sondern die Frage, welche Themen interessieren uns. So, das ist erstmal so in groben Zügen, was das Historische und das Aktuelle betrifft. Mhm. Und da gibt es natürlich viele, viele Dinge im Detail. Aber
Sie erwähnten Stipendien als denkbare Variante oder gibt es bereits Stipendien, die die Bauer Stiftung vergibt?
Nein, wir haben Kollegiaten, die müssen also sagen, was für ihre Unterkunft zahlen, aber nicht für die Ausbildung. Das ist ein Wunsch von mir, also sozusagen das auf den Weg zu bringen. Wir müssen es halt nur finanzieren außerhalb der regulären Haushaltsmittel. Was mir wichtig ist, und das ist vielleicht auch so ein bisschen momentan ist bei uns die konkrete gestalterische Praxis unterbelichtet. Also wir sind eigentlich wie das Profil wie zu DDR-Zeiten, wissenschaftlich-kulturelles Zentrum trifft den Sachverhalt eigentlich ganz gut. Das finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, das ist angemessen. Aber so ein Ort, allein so der Geist des Ortes, er braucht eigentlich auch eine zeitgenössische Praxis. Aber das können wir nicht als Mitarbeiter leisten, das wäre lächerlich, da kann man nur sich blamieren, sondern da müssen wir halt Leute ans Haus holen, das Haus auch so ein bisschen zu einer offenen Plattform machen, wo man halt dann für Wochen, Tage, Monate kommt. Und das ist halt die Idee, okay, Arzt in Residence kommt mal für ein halbes Jahr her und arbeitet hier und arbeitet auch zusammen. Das Interdisziplinäre war am Bauhaus sehr wichtig, an der Halbruhe mir auch. Also sozusagen halt nicht der Theatermacher alleine, der Künstler alleine, der Architekt alleine, sondern die sollen dann schon auch zusammenarbeiten. Das ist sozusagen die Zielvorstellung, aber das muss erstmal auf den Weg gebracht werden.
Wenn man die dicken Bauhausbücher anguckt, da sind immer auch wunderschöne Fotos drin von den Partys, die gefeiert haben. Feiern sie dann ab und zu auch noch Partys in diesem Haus?
Ja, es gibt, das ist eigentlich ganz schön, es gibt seit über 10 Jahren, gibt es das sogenannte Farbfest, das ist sozusagen zu einem Stadtfest geworden. Da kommen, also Tour Dessau eigentlich, also sagen Tausende von Bürgern. Es ist ein bisschen zu sehr volksfestartig geworden. Es ist, also deshalb braucht sowas, weil die Stadt ist auch stark zerstört im Zweiten Weltkrieg. Man hat so ein bisschen, manchmal in Umfragen gelten die Dessauer als die unglücklichsten Bundesbürger, was wahrscheinlich auch nicht so ganz zutreffend ist, aber man hat, wie manchmal in so kleinen Städten üblich, auch irgendwie ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein. Und da ist natürlich so ein Fest, was sich eingeführt hat, gut. Es hat allerdings mit Bauhausgeschichte nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also es ist halt einfach, man feiert nett und hört Musik unterschiedlicher Art. Es gibt dann immer so ein bisschen vielleicht eine Performance, eine Projektion oder so, das schon. Ich glaube, wir müssen das Profil jetzt dieser Feste etwas wieder verschieben. Was natürlich nicht so ganz einholbar ist, die Feste am historischen Bauhaus lebten natürlich sehr stark von der Schülerschaft, also den Klar. Bauhausschülern. Die haben wir ja in der Form nicht mehr so gut, die Kollegiaten. Gut, insofern gibt es dann immer noch ein paar. Und die benachbarte Hochschule, wobei die dann immer gerade in Semesterferien ist, wenn das Fest ist, das ist natürlich auch so ein bisschen dumm. Aber es gibt das Theater, was da sehr mit dabei ist. Ja, also insofern, wir feiern und das Format kann man schon noch ein bisschen entwickeln.
Ja, also Sie sind auf jeden Fall keine traurigen Menschen da in Dessau. Auch wenn es ist ja interessant, was Sie gerade erwähnten. Wie war der Spruch, die Dessauer sind?
Nach einer gewissen Umfrage zählten sich selber zu, also als sahen sich als die unglücklichsten Deutschen an.
Oh.
Unzufriedensten,
ja. Unzufrieden. Also das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen.
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, aber es war sozusagen etwas niederschmetternd eigentlich.
Sie leben doch in Dessau, nehme ich mal an, oder?
So halbe. Meine Familie ist in Berlin. Ich bin 4 Tage die Woche in Dessau. Ja, ich meine, ich arbeite da nur, muss man gestehen. Dessau ist als Stadt, also sagen, es fehlt so ein bisschen so ein lebendiges Zentrum. Es hat eine wunderbare Landschaft drumherum. Es gibt ja auch dann das Wörlitzer Gartenreich, ein weiteres Weltkulturerbe. Es gibt auch das UNESCO-Biosphärenreservat, dieser Elbauen, auch fantastisch. Also landschaftlich sehr schön, aber es ist nicht so wahnsinnig städtisch. Also nach Raumordnungsbegriffen zählt auch die Stadt Dessau zum ländlichen Raum, wenn man jetzt bösartig ist.
Wie lange fahren Sie denn von Berlin nach Dessau?
Mit dem Zug, 1 Stunde 20 Minuten.
Das ist auch ein Stück.
Ist ein Stück, ja. Ich mache ja auch nicht täglich, sondern ich übernachte da.
Ja, nützen Sie die Zeit natürlich zum Arbeiten, da hat man heute ja seinen Laptop dabei. Ne?
So ist es.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal Musik, bevor wir dann noch ein bisschen über morgen unter anderem reden. Was haben wir drin liegen, Christian? Die Mardi Gras BB, My Soul. Die Plattform geht ganz, ganz, ganz hart ans Ende. Wir hatten heute einen sehr interessanten und auch sehr netten Gast, der Herr Oswald. Er ist der Leiter der Stiftung Bauhaus in Dessau. Wir haben einige Aspekte gehört, wie das so war, wie es vielleicht auch weitergeht oder was Wünsche sind, wie es heute bzw. morgen weitergeht. Wir haben natürlich so einen FreeFM-Tipp auch für den, der jetzt sagt, ich möchte eigentlich mehr darüber erfahren, ich bin da interessiert dran. Der hat morgen die Möglichkeit, ins Stadthaus zu kommen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Herr Oswald, Sie stehen im Zentrum dieser Veranstaltung, Sie werden einen Vortrag halten, Bauhaus Dessau und HFG Ulm, was tun mit dem Erbe? Das sind so ganz kurz gesagt der Inhalt Ihres Vortrags sein.
Naja, das ist natürlich so ein bisschen dieses Paradoxon auch. Man hat so zwei Avantgarde-Bewegungen vor der Nase, die natürlich gesagt haben, wir machen alles neu. Und jetzt sind die selber Erbe geworden. Das ist ja ein bisschen widersprüchliche Situation. Die sagen, gerade keine Tradition aufgreifen wollten, sind selber zur Tradition geworden. Und das wirft viele Fragen auf, wo auch überhaupt Erbe natürlich eine Frage auftaucht. Wollen wir das jetzt alles musealisieren? Wollen wir die Sachen nachproduzieren? Wollen wir meinen, wir können genauso ansetzen, was die gemacht haben? Und wenn ja, wie? Und das ist halt, ich versuche das an dem Beispiel der Dessauer Stiftung und der Stadt Dessau zu schildern, was das bei uns bedeutet. Und wir denke auch so ein paar Sachen auch aus der Distanz dann auch zu Ulm sagen, zu Ulmer Situation, in so einer Analogie. Aber ich glaube, es ist ganz hilfreich, weil die Fragen sich dann doch, recht verwandt sind eigentlich.
Sehr ähnlich. Also von der Problematik, in Anführungszeichen Problematik, also irgendwie ist es ja doch so ein bisschen eine, also nicht jetzt im ganz negativen Sinne, aber es ist schon so eine Erblast, sage ich mal, die ja, glaube ich, beide Institutionen mit sich tragen und mit der sie immer umgehen müssen. Und
Erblast würde ich nicht sagen. Ich meine, es ist ja erstmal ein Riesengeschenk. Und für Dessau, also was ja auch noch ein bisschen schwieriger aufgestellt ist als Ulm, ist es sagen, die überlegen sich auch in die Bauhausstadt umzunennen, ja. Ist sozusagen auch so ein bisschen so der Hoffnungsträger, auch große Erwartungen, die an das Haus.
Also genau das Gegenteil.
Sagen, die Stadt Dessau will eigentlich am Bauhaus genesen, so etwas überspitzt gesagt. Insofern, und es ist ja auch erstmal einfach ein Geschenk. Es ist eine sehr mächtige Marke. Es ist ein Anziehungspunkt. Die Leute kommen zu einem. Es öffnet einem viele Türen. Also das ist schon, also erstmal wirklich noch sehr, sehr positiv. Aber es wirft halt wahnsinnig viele Fragen auf. Wir haben in Dessau, das ist natürlich der große Unterschied zu Ulm, eben halt den Vorteil, dass wir eine sehr substanzielle öffentliche Förderung haben. Das ist ja bei der HFG-Stiftung leider nicht der Fall. Und das ist natürlich auch eine der Schwierigkeiten, die jetzt hier in Ulm bestehen. Wie kann man das ändern und was kann man aus der Situation, wie sie jetzt ist, machen? Und aber auch das, denke ich, ist es einfach hilfreich, sich das im Vergleich mal anzugucken.
Gut.
Und das war, glaube ich, auch die Idee von Herrn Bosch, zu sagen, jetzt gucken wir mal nach Dessau, wie haben die das gemacht. Und das ist ja, die Verwandtschaft ist erstaunlich. Und auch der Bezug, nicht nur, dass eben Bill ja auch ein Bauhausler war, der das mitbegründet hatte. Gropius hat ja in seinem Arbeitszimmer eine kleine Reproduktion des Ulmer Münsters gehabt als Bezugspunkt.
Da haben wir den Bezugspunkt jetzt doch. Gut. Herr Oswald, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Die Stunde ist so gut wie vorbei. Okay. War kurzweilig. Wie gesagt, wer jetzt mehr Appetit auf mehr Informationen bekommen hat, es wird neben Ihrem Vortrag wird es auch noch ein bisschen was zu sehen geben. Man wird sicher vielen Leuten begegnen, die in die gleiche Richtung denken, denn die Veranstalter ist die Stiftung HFG, die morgen also hier als Veranstalter auftritt. Und ich denke, wir werden uns dort auch wiedersehen. Ich höre mir das auf jeden Fall auch an. Herr Oswald, ich wünsche Ihnen dann morgen einen wunderschönen Tag noch in Ulm. Hoffen wir, das Wetter besser wird. Das ist ein bisschen was Hübsches mitnehmen von Ulm, außer trüben Wetter. Am Mikrofon war in der vergangenen Stunde Rainer Markus Walter. Die Technik hat der Christian Hütte gemacht und für die Musik war verantwortlich Fabio Nunitsch. Ihr hört Radio Free FM. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag. Ciao.